Hallo. Ja, irgendwie schrumpfen wir. Das ist vielleicht auch gut so. Oder es gibt alternierende Gesichter. Wir kommen heute zu den Fragmenten. Nur einmal kurz, es gibt drei große Sammlungen von Fragmenten. Die erste erschien unter dem Titel Kritische Fragmente, erschien noch 1797 in Reichards Lyzeum, dann im zweiten Athenäum, das sind die, die Sie in dieser Reklamsausgabe haben, und 1800 sind die sogenannten Ideen erschienen. Das sind also gleichzeitig auch, also da ist der Übergang zum Aphorismus etwas Schwieriges. Überhaupt werden Sie etwa bei Karl Kraus viele Texte finden, die über das, was wir mit dem Aphorismus identifizieren, nämlich die Beschränkung auf 3-4 Zeilen, ja, die das weit überschreiten. Also in den Krausschen Aphorismenbänden, die der Matrix Verlag gerade in einer günstigen Ausgabe um 10 Euro herausgebracht hat, unter dem Titel Ich bin der Vogel, den sein Nest beschmutzt. Und dieses Buch hin wiederum können Sie im studentischen Antiquariat im NIC um 5 Euro erwerben. Ein gebundenes, 400-seitiges, sehr schönes Buch, ein photomechanischer Reprint der Kösel-Ausgabe. Ja, etymologisch, woher kommt Fragment? Fragment kommt von Frangere. Was heißt Frangere? Brechen, Fraktur. Ne? Das führt uns auf verschiedene Spuren. Die ursprüngliche ist, dass etwas zerbrochen ist und dass ein Fragment zurückgeblieben ist. Fragmente sind aber nicht unbedingt auf ein aktives Handeln zurückzuführen, wie wenn ich etwas zerbreche, sondern sie können auch aus einem Alterungsprozess entstehen. Also zum Beispiel von den antiken Manuskripten haben wir nur Fragmente, und es ist eine Wissenschaft gewesen im späten 19. Jahrhundert, aus unzähligen Aristoteles-Fragmenten etwas zusammenzusetzen. Oder vielleicht auch nicht unwichtig, die Fragmente, die uns von der Gnosis erhalten geblieben sind, oder die Fragmente von Nag Hammadi, die uns möglicherweise einen anderen Jesus Christus zeigen. Also das Fragment kann willentlich entstehen, durch einen aggressiven Akt. Es kann aus Natur entstanden sein oder weil zufällig etwas übrig geblieben ist oder weil etwas einer Verfolgung entgangen ist. Das ist ja auch relativ häufig zu finden, dass religiöse, philosophische oder dichterische Fragmente mit Absicht verrätselt sind. Ja? Also der Punkt sozusagen der Sklavensprache, es gibt einige Autoren, die für sich die innere Emigration im Dritten Reich in Anspruch nehmen und die sich eben fragmentarisch ausgedrückt haben. Unklar ist oft der Kontext, also das Fragment einer Skulptur kann alles Mögliche sein. Ja? Es kann eine Gartenskulptur eines römischen kleinbürgerlichen Ehepaares sein oder kann das Relikt eines Meisterwerkes von Phidias sein. Das gleiche gilt für einen Knochenfund. Das ist das Vorwissen, das Schlegel hatte. Und mit diesem Vorwissen sind er und seine Kollegen daran gegangen, intendierte Fragmente zu verfassen. Ja? Also das ist ein außergewöhnlicher Entschluss. Das Fragment bei Schlegel kann allerdings auch eines sein, das in diesem Zustand geblieben ist. Also man ist einfach nicht fertig geworden. Meine Diplomarbeit ist Fragment geblieben oder sonst etwas. In diesem Sinn weist Schlegel, das ist Seite 79 und ich soll keine Nummern sagen, darauf hin, dass viele Werke der Alten Fragmente geworden sind. Na, das ist das, worüber wir schon gesprochen haben. Ja, wir haben die aristotelische Ästhetik nicht. Es fehlt laut diesem schönen Plot bei Umberto Eco beispielsweise alles über den Humor. Also dass die Zeit oder die Zensur oder sonst etwas hat Texte fragmentiert. Und dann kommt der zweite Satz, und der zweite Satz hat ein ungeheures kritisches Potenzial gegenüber seinen Zeitgenossen. Viele Werke der Neuern sind es gleich bei der Entstehung. Das ist aber ein Satz, der in Summa eine Hierarchie aufstellt und eigentlich dem Vorhergehenden, dem Größeren oder sonst etwas eine höhere Würde zuschreibt. Aber das muss nichts sagen, weil das ist diese Ambivalenz, die hier ausgedrückt wird, kann auch ironisch sein. Ist das gut, dass die Werke der Neuern Fragment geblieben sind, oder ist das schlecht, ist das Unvermögen, oder ist es einfach eine Tendenz der Zeit? Also ist die Zeit tendenziell nicht nur imstande, fragmentiert zu denken? Ich habe Ihnen deswegen gesagt, Sie sollen ein paar Fragmente lesen, weil man schon, wenn man die Sachen zwei- oder dreimal liest, merkt, wie vieldeutig die sind. Und was man alles aus diesen kurzen Sätzen, die in der Regel einen Erklärungsverzicht beinhalten, herausholen kann. Und das ist aber ein intendiertes Verfahren. Und da sind wir schon beim Vorzug des Fragments. Es entspricht aber zunächst einmal der Natur Schlegels. Wir wissen, er war ein Mann der ersten Bände und die zweiten sind dann nicht erschienen. Es ist vieles aus seinem Notizbuch, und es sind teilweise Ecriture-Automatik-Texte, einmal ohne Akzent. Was ist denn das, Ecriture-Automatik? Das ist ein Verfahren, das die Surrealisten propagiert haben. Surrealisten, Chefideologe André Breton. Und auch hier haben wir es, wie bei den Romantikern, mit einer kreativen Gruppe zu tun. Wir haben auch hier diese Frauentausch-Phänomene. Gala ist zunächst mit Paul Eluard und wird dann die Frau Salvador Dalis, und es werden bestimmte Liebesformen verherrlicht, und es wird eben vor allem der Zusammenhang zwischen Dingen, die empirisch nicht zusammenhängen, propagiert. Und Ecriture-Automatik ist, dass man sich einfach hinsetzt und losschreibt. Ja? Und die hatten interessanterweise, sein Name ist mir jetzt entfallen, weil er als Schriftsteller ansonsten unbedeutend ist, in diesem Kreis einen, der konnte wirklich die Sau rauslassen. Ja? Also der hat sich hingesetzt und hat geschrieben, und es sind unwahrscheinliche Texte in der Ecriture-Automatik entstanden. Die Ecriture-Automatik geht auf das analytische Verfahren der Assoziation, ja, also der unkontrollierten, die waren ja alle Krypto-Freudianer, haben Freud besucht, der hat sie im Auto in der Berggasse einmal 2 Stunden stehen lassen und dann so für 10 Minuten empfangen und kein wirkliches Interesse an ihnen gezeigt. Der einzige, der ihm sympathisch war, war der Salvador Dalí, der eines der schönsten Freud-Porträts gemalt hat, weil er wirklich den leidenden Freud, ja, es war, nachdem Freud schon 10 Jahre an diesem furchtbaren Gaumenkrebs gelitten hat, und das sieht man an den 2 Zeichnungen, die Dalí angefertigt haben. Und die haben sich eben inspiriert an dieser Écriture-Automatik, haben im Übrigen auch dieses Kinderspiel, das sie vielleicht auch gespielt haben, jemand schreibt einen Satz, biegt das um, der andere schreibt einen nächsten Satz, biegt das wieder um, und das Ganze dann eben ohne die Trennungen als Text zusammengehängt. Ja? Und dabei sind Möglichkeiten entstanden. Ich sage das, weil ich wieder mal den weiten Begriff der Ausuferungen der Romantik illustrieren möchte. Dabei sind Konstellationen entstanden, wo Dinge, die nicht miteinander zusammenhängen, plötzlich eine narrative Evidenz gewonnen haben. Und es gibt einen Schriftsteller, der heißt Raymond Queneau. Kennt den jemand von Ihnen? Der hat, ja, was kennen Sie?
Ja, dieses, das Hauptwerk, also dieses, wo halt eine Szene beschrieben wird und die dann in unterschiedlichsten Varianten wiederholt wird.
Also der hat eben aus diesen unwahrscheinlichen Sachen, ja, ich hätte mir gedacht, Sie kennen den Film Sassi in der Metro, ist auch ein Buch von Queneau, ja. Und ist eben verfilmt worden. Und der hat eben auch aus den total unwahrscheinlichsten Plots eine ungeheure Kohärenz gewonnen. Ja? Also der Queneau ist ein konsequent und in Anführungszeichen logisch erzählter Magritte. Also die kleine Sassi fährt nach Paris, um dort, und ihr Wunsch ist, einmal im Leben mit der Metro zu fahren. Und es passieren so unwahrscheinliche Dinge, die aber dennoch zusammenhängen, dass sie nie in die Metro kommt und die 3 Tage auch praktisch nicht schläft. Und als man sie am Ende fragt, ob sie mit der Metro gefahren ist, sagt sie nein. Und was sie in Paris getan hat, sagt sie, ich bin älter geworden. Ist ein hübsches Buch. Also ich habe das jetzt da ausgeführt, weil ich im Seminar eine kleine Debatte hatte über Nachwirkungen von Dingen, die bei den Romantikern entstanden sind, auf den Modernismus, ja unter Umständen auf die Avantgarde. Aber man könnte auch zeitlich näher erinnern an die Überlegungen von Kleist über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Sprechen. Ja, also wie wir uns sozusagen relativ unsicher in eine Argumentation hineinstürzen und auf einmal fassen wir Tritt und es wird etwas. Das ist, glaube ich, ein Phänomen, das Ihnen allen schon vertraut geworden ist. Da geht es dann nicht mehr so ums Recht haben oder um die Stringenz und die Schlüssigkeit, sondern da ist das Denken und Sprechen ganz anderen Gesetzmäßigkeiten unterworfen, kommunikativen oder somatischen oder gar ganz akzident psychologischen. Das hat nur die folgende Seite, dass wer so denkt, sich auch ganz perfekt immunisiert. Also das Fragment hat gerade durch diese Bezeichnung Fragment eine extrem autoritäre Komponente. Ja? Also mit dem Fragment, wenn ich sage, das ist ja nur ein Fragment, kann man sozusagen jemand niederschlagen. Es gibt eine nette Bemerkung von Thomas Mann über den marxistischen Philosophen Georg Lukács, wo er sagt, solange er spricht, hat er recht. Ja? Also weil ihm einfach der Gestus des Lukács und der Lukácschen des Parler-Automatik so stark war. Aber es kommt noch etwas dazu, nämlich dass die Fragmente etwas extrem Lustvolles haben. Ich glaube, dass das beim Lesen rüberkommt, dass das Freude macht, so etwas zu verfassen. Ja? In einem Fragment heißt es, dass ein Buch Leidenschaft entfachen müsse, zumindest die Leidenschaft desjenigen, der es schreibt, weil es sonst besser ungeschrieben bliebe. Und das ist auch gar nicht so weit von psychoanalytischen Erkenntnissen, die das nicht in der Leidenschaft suchen, sondern die das sogenannte First-Reader-Konzept entwickelt haben. Das heißt, man schreibt die Bücher für den, der sie als erster liest. Ja? Also Paul Auster schreibt seine Bücher für Sri Husved, weil die liest sie als erste. Und Sri Husved, seine Frau, schreibt ihre Bücher für Paul Auster. Das wäre die banalisierte sozusagen Version. Aber tatsächlich, Sie können dieses First-Reader-Konzept googeln. Es ist in der Zeit, als die psychoanalytische Literaturinterpretation ihre Konjunktur gehabt hat, ist es ein sehr wichtiges Konzept gewesen, dass man einfach nicht nur gefragt hat, wie war die Beziehung dieses Autors zu seiner Mutter oder sonst etwas, sondern wem hat er es als Ersten zum Lesen gegeben. Ja? Und es wurde damals eine richtige Hierarchie in der Literaturgeschichtsschreibung aufgebaut. Wer hat die Thomas Mann Romane als Erster gelesen? Katja oder der Lektor? Ja? Oder die Lektorin? Also, bei den Fragmenten ist es einfach die kurze Lust, das Eintauchen in die eigene Tiefe und die Ferne von der befreienden Systematik und das Unterliegen einer kurzzeitigen subjektiven Systematik. Dass man verstanden wird, also diese Grundregel unserer Kommunikation ist dem, der hier spricht, einfach nicht zwingend. Ja? Also das Fragment muss nicht dialogisch sein, das Fragment kann auch eine sozusagen schreiberisch autoerotische Komponente haben. Es steckt im Fragment, darüber haben wir ja schon einige Male gesprochen, eine Opposition gegen die Anmaßung, dass es ein Ganzes gibt. Das Ganze ist schwer denkbar, es bewältigt nicht, es regt den Leser nicht an. Es ist im Fragment aber auch die Freude über die unbeschreibliche Freiheit. Man kann das Thema wechseln, das ist ja schön, wenn Sie das lesen, dass diese Fragmente zack und dann geht es auf ganz was anderes. Ja? Das ist auch bei den Aphorismenbänden des Karl Kraus so. Auf einmal geht es um die weibliche Sexualität und im nächsten Satz geht es um die Politik. Und wir können uns überlegen, hängen die zwei Sachen vielleicht doch zusammen, weil Kraus hat das sorgfältig komponiert, oder nicht. Man kann sich widersprechen oder die Perspektive wechseln. Das heißt, das Fragment zerbricht die Abbildfunktion, die wir automatisch dem Narrativen unterlegen. Ja? Und das ist auch wiederum ein Punkt, wo es mit dem Surrealismus korrespondiert. Ja? Impressionismus, wenn wir die Stilrichtungen der Moderne durchklopfen, der Impressionismus war noch mit der Abbildfunktion beschäftigt. Aber er hat gesagt, es gilt die Bewegung zu erfassen und es gilt den Satz, dass das Ich eben eine Summe von Eindrücken ist. Es gilt die einzelnen Eindrücke zu fixieren. Wir haben im Expressionismus die Idee, dass nur in der Steigerung, im Gesteigerten, das Reale abbildbar ist. Und wir haben dann eben im Surrealismus völlig unzusammenhängende Dinge. Ja, also wir haben, wenn Sie das berühmte Paul Delvaux-Bild nehmen, das im Museum der Stadt Wien zurzeit nicht hängt, wir haben drei beziehungslose, große, blonde, nackte Frauen, die da stehen, und wir haben einen Kamin, und auf dem Kamin steht eine Modelleisenbahn, die aber Dampf hat und die auf den Schienen fährt, aber die Schienen enden beim Kamin, sie wird runterfallen, und in der Mitte steht ein geheimnisvoller Tisch, ja, oder dieser Mörder Magritte, von dem man nicht weiß, wen hat er gemordet, warum, und die Detektive kommen herein und ähnliches. Also hier noch einmal geht es nicht mehr darum, in einem anderen Medium etwas abzubilden, sondern die Verrätselung wird bewusst getrieben. Und zwar wird sie auch in der Frage getrieben, wer ist der Autor, was ja lange Zeit viele Germanisten beschäftigt haben. Hier wird behauptet, dass man die Schlegelfragmente identifiziert hat. Und die nächste Frage ist eben die, sind die Fragmente nicht vielleicht doch kohärent oder nicht. Nur beiläufig gesagt, in der dritten Fragmentsammlung vollzieht sich dann der Übergang zur Religion. Schlegel meint, er hätte das von Chamfort, die kritische Chamfortage. Ich meine, dass auch sehr viel von Lichtenberg drinnen ist, also die Sudelbücher dieses berühmten deutschen Physikers, Schriftstellers, Satirikers. Seine erste satirische Schrift hat geheißen Ein Fragment von den Schwänzen. Also wo er nach parodierend einen Jungschen Gelehrten verschiedene Hundeschwänze einfach beschrieben hat. Für Schlegel ist das Fragment trotzdem rechtfertigungsbedürftig. Das ist wichtig, weil damit ist nicht alles, was nur kurz ist, ein Fragment. Kriterien, die er nennt, sind größte Universalität. Universal ist eh schon alles. Ja? Und die Universalität ist eh schon das, was alles umfasst. Und dann ist es noch die größte Universalität. Ja? Also, da steckt schon ein Bekenntnis zur Übertreibungskunst auch irgendwo drinnen. Ja, mit diesem Ding, weil ich denke mir, das wird ihm doch wohl selbst aufgefallen sein. Und dazu tüchtige, pfündige Gedanken, pfündig, und heiliger Ernst. Das steht noch einmal über dem Ganzen, dass es nicht gibt. Die realen Einheiten, sagt er in einem Fragment, sind doch alle historisch. Das heißt, die stellen wir retrospektiv her. Ja? Das ist ein Punkt, wo wo sich etwas, was mit Schlegel begonnen hat, eben wiederum mit den Cultural Studies berührt, ja? Nämlich mit der Idee, dass es Narrative sind, die postfestum verwaltet werden. Also das deckt sich ja auch mit der modernen Erinnerungsforschung, Aßmann zum Beispiel. Wir rekonstruieren uns unsere Erinnerung, oder beispielsweise auch mit der modernen Autobiografieforschung, Manfred Schneider, die erkaltete Herzensschrift über den modernen Diskurs. Autobiografien sind meistens nach einem Leittext geschrieben. Ja? Die reale Einheit ist historisch, jede Äußerung bleibt der Wirklichkeit unendlich viel schuldig. Und das Fragment und eventuell auch der Aphorismus können nur Vorstöße wagen, Anstöße geben und stehen nicht unter Zwang. Das korrespondiert mit seiner These, dass das Behaupten das Zentrale sei. Und das Behaupten ist übrigens ein geselliger Akt, ja, während das Beweisen ein überflüssiger Akt ist. Also, wenn ich behaupte, ja, dann stehe ich mit denen gegenüber ich etwas behaupte, in einem fruchtbaren, spannungsgeladenen Verhältnis. Aus dem Behaupten und aus der Gegenbehauptung entsteht etwas. Ja? Während das Beweisen ist ein völlig egomaner, zwänglerischer und ohne dies absurder Akt, weil wenn ich beweise, dann postuliere ich ein Ganzes und mit dem, und das gibt es nicht. Ja? Also der Reiz, ja, liegt sozusagen im Behaupten. So, und weil ich diese zwanghafte Angewohnheit habe, Ihnen zu sagen, wo diese Sachen weitergehen, dann überlegen Sie sich jetzt einmal, wie ist das mit Popper? Und mit der Idee, eine wissenschaftliche Aussage ist eine, die falsifizierbar ist. Im Grunde, ja natürlich, wir müssen die Ebenen ändern, wir müssen alles Mögliche ändern. Ja? Aber im Grunde ist es beim Popper ja auch, es geht um das Behaupten. Es geht um das Behaupten und es geht um das Klarstellen, das ist nicht mehr Schlegel. Es geht um das Klarstellen, was müsste passieren, damit diese Aussage falsifiziert wird. Ja? Also jemand sagt, Fabian trägt eine Perücke, die Angabe ist falsifizierbar, man zieht. Nein. Original ist auch. Das ist, also der Reiz liegt sozusagen in der Behauptung. Ja? Wenn einer drinnen steht und auf einmal jetzt da eine Abhandlung hält, passiert nichts mehr. Aber da ist der Prozess in der Behauptung und in der Gegenbehauptung, die beim Popper, der das systematischer denkt, den Namen Falsifikation enthält. Die Poetik, die Schlegel später entwickeln wird, beruht teilweise auf einer Übertragung dieser Fragmenttheorie auf die Poesie. Also wissenschaftliche Erkenntnis wird durch den Reichtum der Wirklichkeit relativiert. Empirie ist immer fragwürdig. Das geht gegen Hume. Ja? Also das geht gegen die im 18. Jahrhundert sich durchgesetzt habende Position, eine Sache muss beweisbar sein, während die Spekulation, wir vergessen nicht unter der Bedingung des Symphilosophierens, ja, und die Intuition sind wesentlich. Also es kommt sozusagen mehr dabei heraus, wenn sich zwei zusammensetzen und in einem immer hochdrehenderen Gespräch etwas entwickeln, als wenn eine empirische Arbeit geleistet wird. Das ist sicherlich eine extreme Position, das ist eine Position, wo man sich fragen muss, ob nicht auch ein Element von Ironie dahinter steckt. Aber es gilt auf jeden Fall für die Poesie, das reale, hässliche Leben ist uninteressant und ist damit für die Poesie kein ernsthafter Gegenstand, weil jene Ideale, welche die Poesie gestalten soll, die leben einfach nur in der Fantasie. Das heißt, und das ist eine wichtige Absage, und das ist auch ein Abschwören gegenüber einem früheren, die Elemente der Beschäftigung mit dem Realen, in der deutschen Literatur beginnend mit Grimmelshausen, mit dem Simplicius, mit dem Roman über den scheußlichen 30-jährigen Krieg, mit seinen Folterszenen. Und weißt du, hat das schon jemand gelesen? Also es ist ja wirklich, es ist ja eben Kriegsliteratur. Ja? Oder der Sturm und Drang mit seinen furchtbaren Theaterstücken, dass eine Familie, die den Sohn schon lange Zeit vermisst und dann kommt ein Reicher vorbei und der hat eine dicke Brieftaschen und daraufhin bringen sie ihn um und dann ist das der Sohn, den sie vermisst haben. Das wird verworfen, aber es wird genauso, und das ist für Schlegels Entwicklung wichtiger, es wird genauso der Wilhelm Meister verworfen. Ja? Weil eben dieser Versuch des Wilhelm oder der Versuch Goethes, Wilhelm Meister auszubalancieren und in eine Wirklichkeit hineinzubringen, die bürgerlich ist und dennoch nicht seine jugendlichen Ideale verrät. Das ist so ein großes Thema, bis hinauf zum Thomas Mann, ja, bis zum Tonio Kröger. Wie machen wir das, dass wir ich bleiben und trotzdem nicht scheitern? Ja, und das ist auch ja das zentrale Thema der Pubertät, und deswegen hat diese Literatur sehr viel mit Pubertät zu tun. Das wird aber hier eliminiert zugunsten eines freien, in einer gewissen Weise die Wirklichkeit negierenden Subjekts. Und ja, es gibt also keine zwingende Beziehung zwischen der Wirklichkeit und der Dichtung. Das ist das Zentrale. Die Objektivität verliert an Bedeutung. Die Poesie muss absolut offen gehalten werden, weil sonst liefert sie ja sowieso nur ein Zerrbild der Wirklichkeit. Das ist eine Absage an die Mainstream-Vernunft und das ist eine Absage auch an das, was er beispielsweise rund um Lessing geschrieben hat. Einer der Gründe, warum ich Ihnen die Lessing-Schrift genauer vorgestellt habe. Und das schaufelt aber den Weg frei für die romantische Literatur, für die Dichtungen, eines E.T.A. Hoffmann und Ähnliches. Jetzt schauen wir uns vielleicht ein paar Fragmente an. Da gibt es eins auf Seite 79, das zweite, ich zähle immer die kompletten. Ja? Das heißt, nicht selten ist das Auslegen ein Einlegen des Erwünschten oder des Zweckmäßigen. Und viele Ableitungen sind eigentlich Ausleitungen. Und dann fährt er fort, ein Beweis, dass Gelehrsamkeit und Spekulation der Unschuld des Geistes nicht so schädlich sind, als man uns glauben machen will. Und dann wieder ein kleiner Sprung, denn ist es nicht recht kindlich, froh über das Wunder zu erstaunen, das man selbst veranstaltet hat. Und damit kommt er wieder in den ersten Teil rein. Der erste Satz, haben Sie es? Der erste Satz ist eigentlich eine wunderbare antihermeneutische Erkenntnis. Ja? Das heißt, wir legen etwas aus und in Wirklichkeit legen wir das Erwünschte ein. 200 Jahre Nachschläge, ja, und 200 Jahre nach, ich weiß nicht, unzähligen Goethe-Interpretationen und nach unzähligen Kafka von mir aus Interpretationen ist uns dieser Mechanismus vertraut. Und es ist genau dieser Mechanismus, aus dem sich dann später die wissenschaftliche Disziplin der Hermeneutik gespeist hat, nämlich die Frage, wie machen wir das, dass wir den Text wirklich in seiner Authentizität erfassen. Ja? Was sind die Erfahrungen, die Verfahren und Ähnliches? Damals war das noch neu, und der Satz ist eigentlich schön als Provokation. Der geht gegen die Philosophielehrer in der Mittelschule und der geht gegen die Lateinlehrer, die genau etwas wissen und in Wirklichkeit nur das Erwünschte oder das Zweckmäßige ausleiten. Und daraus zieht er jetzt einen Schluss, der einfach keck ist. Ein Beweis, dass Gelehrsamkeit und Spekulation der Unschuld des Geistes nicht so schädlich sind, als man uns glauben machen will. Ja, der Satz hat fast etwas Zynisches, weil, okay, die einen legen was rein und nennen das Auslegen. Und er sagt, na gut, aber dann ist das Spekulieren doch auch ist nicht so schädlich, wie es uns die Oberlehrer sagen, beim Witold Tombowitsch sind es die Tanten. Und dann kommt er zurück, denn ist es nicht recht kindlich, froh über das Wunder zu erstaunen, das man selbst veranstaltet hat. Das ist eine geballte Attacke gegen das Triumphgefühl, das sie beim Vollenden ihrer Diplomarbeit oder ihrer PA-Arbeit haben. Ja? Wenn sie so da sitzen und sich denken, es geht auf. Kant, Fichte und Foucault, ich hab's zusammengekriegt. Ja? Und dann stellen sie sich vor, was der Schlegel sagt über ihr kindliches Gefühl, das sich da artikuliert hat. Also, ist das jetzt, es war natürlich jetzt lustig, aber es ist nicht clownisch, ist das jetzt an diesen vier Zeilen einmal klar, was in diesen Dingen drinnen hängt? Ja? Und wie ich empfehlen würde, sie zu lesen. Es ist manches drinnen, was einfach später Common Sense wurde. Ich lese Ihnen ein Beispiel dafür vor, Seite 80.2. Es ist weit schwerer, andere zu veranlassen, dass sie gut reden, als selbst gut zu reden. Was heißt das? Und warum spricht das uns Wiener, Entschuldigung, Sie, wenn Sie es nicht sehen, so an? Na, warum mag der Kleine in Hoffmannsthal Schwierigen die Frau, die dann das Schwierige bekommt? Weil sie so eine gute Konversation hat. Und was ist eine Konversation im Wienerischen, Aristokratischen? Dass der andere oder die andere weggeht mit dem Gefühl, ich war großartig. Ja? Also die gute Konversation ist nicht, dass ich, das ist eine Vorlesung, dass ich jetzt da einen anlaber mit allem, sondern dass ich den dazu bringe, dass er sein Bestes gibt. Ja? Also das ist eine, noch einmal, in der wienerischen Höflichkeit der Franzisko-Josephinischen Ära war das eine integrierte Angelegenheit. Ja? Und wenn ich das einmal spekulativ sagen darf, Die Alma Mahler Werfel war keine große Verführerin oder sonst etwas, sondern sie hatte erstens die Gabe der Konversation und dann hatte sie sich noch verstärkt, weil sie am linken Ohr schwerhörig war. Und daher musste sie sich den Herren, denen sie sich genähert hat, besonders nahe zuwenden, woraufhin die natürlich auch explodiert sind. Diese große, legendäre, berühmte Frau hört mir mit einem derartigen Interesse zu. Das heißt, sie hat die allgemeine Regel befolgt und dann noch, damit sind ja alle verfallen, ja? Durch dieses Gefühl. Ne? Und das ist auch, wenn sie Prüfungserlebnisse haben, dann ist das ja auch dieses ambivalente Gefühl, sie kommen raus von der Prüfung und der Freund oder die Freundin oder wer auch immer fragt sie, na, wie war's? Und sie sagen, ja, ich habe ja gut, aber er hat eigentlich die meiste Zeit geredet. das sind genau die Antithesen. Ja? Also das sind dann auch wieder Prüfer, die nichts bekommen. Und das steht in einem Zusammenhang eben mit dem Beweisen, mit diesem Sich-Beweisen und mit dieser Botschaft der Romantik, der permanenten Offenheit für den anderen und des Techniken entwickelns, wo der andere sozusagen das Seine in einer möglichst guten Form rauslässt. Worüber können wir denn noch sprechen? Es gibt eine eigene Gattung Menschen, 82.3, bei denen die Begeisterung der Langeweile die erste Regung der Philosophie ist. Also, da gibt es Leute, die sich in diesen spröden Distinktionen so verirren können, dass sie sich begeistern können. Und das scheint dem Schlegel, der von außen steht, und das, der Satz hat natürlich auch einen Attackencharakter, ja? Einen Attackencharakter gegen die Systemphilosophie. Und er beschreibt in einer gewissen Weise das, was wir doch vielleicht schon erlebt haben, wenn wir Kant gelesen haben, nämlich das Gefühl, irgendwo ist fad, aber ich muss durch oder sonst etwas. Und dann entdeckt er auf einmal den psychologischen Mechanismus, was ich eigentlich ganz, ganz interessant finde, ja? Dass das bei gewissen Leuten die erste Regung der Philosophie ist. Also, das Schöne an diesem Fragment ist, dass es ein deskriptives Potenzial hat. Es entdeckt die Begeisterung der Langeweile. Aber es wird jetzt nicht banal mit dem Philosophie ist fad und das sind Langeweile oder sonst etwas, sondern es erweist mit einem überraschenden Effekt. Weil man würde sich doch denken, der kecke Schlegel, der es den Mittelschullehrern vorher so gesagt hat, der wird jetzt da was aufbauen gegen die Langeweile. Nein, er sagt, das ist die erste Regung der Philosophie. Ja? Das ist möglicherweise ein Satz, spekulativ, mit dem er sich selbst überrascht hat. Ja? Also dieses automatische Schreiben, das ist wie die Assoziation oder wie das Versprechen, wie Freud diese peinlichen Versprechensformen zitiert, wo jemand sich Autoritäten gegenüber in einer aggressiven Weise verspricht, ja? Oder wie der amerikanische Botschafter bei Anne Will am Sonntag gesagt hat, seit Obamas Tod ist die Welt anders. Ja? Lässt er das hier sozusagen offen. Ganz wichtig ist 85.2. Ein Dialog ist eine Kette oder ein Kranz von Fragmenten. Ein Briefwechsel ist ein Dialog in vergrößertem Maßstab. Und Memorabilien sind ein System von Fragmenten. Es gibt noch keins, was in Stoff und Form fragmentarisch, zugleich ganz subjektiv und individuell und ganz objektiv und wie ein notwendiger Teil im System aller Wissenschaften wäre. Darf ich da eine Fichte-Kennerin fragen, geht das mit dem Fichte zusammen? Geht das mit dem Fichte zusammen? Es gibt noch keins, was ich so Also, da gibt es ein Spannungsverhältnis. Ja? Nicht, ob es ein Angriff ist, aber irgendwo dieses Spiel mit subjektiv und objektiv und notwendig bewegt sich zumindest im fichteschen Territorium. Ja? Kann es auch nicht entschlüsseln, sonst hätte ich sie ja nicht gefragt. Fällt jemand aus dem Seminar was dazu ein? Ja, die haben einen Text. Zwei.
Ja.
Aber ist es was
ist die Thematik?
Das ist die Thematik, aber was macht das aus der Thematik? Sie sehen schon, wie vieldeutig die Texte sind. Ja? Und vielleicht ist die letzte Antwort, die wir geben können, die, dass wir keine geben können. Es führt uns in einen Bereich, es hält uns dort fest, ja? Und wir gestatten dem Autor, dass er kein Schwätzer ist, könnten wir ja auch sagen. Ja? Und damit hört es aber auf. Auf 85,5 ist das wohl meist zitierte Fragment, nämlich das vom Historiker als rückwärtsgewandten Propheten. Was heißt denn das?
Ich glaube, Sie schon gewusst.
Ja. Naja, wenn wir es jetzt zusammen, also ich würde das ja, in Zusammenhang setzen mit dieser hermeneutischen Bemerkung. Ne? Der Historiker legt aus, scheinbar, in Wirklichkeit legt er aber ein.
Freut sich dann, dass es gestimmt hat.
Genau. Also ich weiß nicht, ob Sie diese berühmte Bemerkung über Mommsens römische Geschichte kennen, dass sich die römischen Parteien bei Mommsen ganz zufällig so verhalten wie die Konservativen und die Liberalen im Deutschen Reich. Ja? Das ist aber nicht nur ein Witz, ja, sondern Untersuchungen zum ideologischen Hintergrund der Mommsenschen römischen Geschichte, für die er den Nobelpreis gekriegt hat und die sich wirklich süffig liest. Ja? Also kann ich so für einen Sommer oder sonst etwas nur empfehlen, ist einfach angenehm, aber der macht das, analogisiert das wirklich Cäsar, Bismarck etc. Ja? Und Schlegel meint eben, der Historiker als ein rückwärtsgewandter Prophet findet aktuelle Ereignisse und sagt damit die heutigen voraus. Also das war schon immer so. Ja? Und aus der Erkenntnis des Damaligen erschließt sich das Heutige. Der Historiker kommt nicht heraus aus seiner heutigen Welt. Ja, und jetzt kommen wir zu unserem berühmten, das würde ich schon jemand bitten, dass er das vorliest, 90.2, Fragment 116, wir können uns auch vorlesen, mit der romantischen Universalpoesie.
Ja.
Das längere, ja, 90.2.
Die romantische Poesie ist eine progressive Universalpoesie. Ihre Bestimmung ist nicht bloß, alle getrennten Gattungen der Poesie wieder zu vereinigen und die Poesie mit der Philosophie und Rhetorik in Berührung zu setzen. Sie will und soll auch Poesie und Prosa, Genialität und Kritik, Kunstpoesie und Naturpoesie bald mischen, bald verschmelzen, die Poesie lebendig und gesellig und das Leben und die Gesellschaft poetisch machen, den Witz poetisieren und die Formen der Kunst mit gediegenem Bildungsstoff jeder Art anfühlen und sättigen und durch die Schwingungen des Humors besehen. Sie umfasst alles, was nur poetisch ist, vom größten wieder mehrere Systeme in sich enthaltenen Systeme der Kunst bis zu dem Seufzer, dem Kuss, den das dichtende Kind aushaucht, im kunstlosen Gesang. Sie kann sich so in das Dargestellte verlieren, dass man glauben möchte, poetische Individuen jeder Art zu charakterisieren, sei ihr eins und alles. Und doch gibt es noch keine Form, die so dazu gemacht wäre, den Geist des Autors vollständig auszudrücken. Sodass manche Künstler, die nur auf einen Roman schreiben wollten, von ungefähr sich selbst dargestellt haben. Nur sie kann gleich dem Epos ein Spiegel der ganzen umgebenden Welt, ein Bild des Zeitalters werden. Doch kann auch sie am meisten zwischen dem Dargestellten und dem Darstellenden, frei von allem realen und idealen Interesse, auf den Flügeln der poetischen Reflexion in der Mitte schweben, diese Reflexion immer wieder potenzieren und wie in einer endlosen Reihe von Spiegeln vervielfachen. Sie ist der höchsten und der allseitigsten Bildungsweg, nicht bloß von innen heraus, sondern auch von außen hinein, indem sie jedem, was ein Ganzes in ihren Produkten sein soll, alle Teile ähnlich organisiert, wodurch ihr die Aussicht auf eine grenzenlos wachsende Klassizität eröffnet. Die romantische Poesie ist unter den Künsten, was der Witz der Philosophie und die Gesellschaft, Umgang, Freundschaft und Liebe im Leben ist. Andere Dichtarten sind fertig und können nun vollständig zergliedert werden. Die romantische Dichtart ist noch im Werden. Das ist ihr eigentliches Wesen, dass sie ewig nur werden, nie vollendet sein kann. Sie kann durch keine Theorie erschöpft werden und nur eine divinatorische Kritik dürfte es wagen, ihr Ideal charakterisieren zu wollen. Sie allein ist unendlich, wie sie allein frei ist und das als ihr erstes Gesetz anerkennt, dass die Willkür des Dichters kein Gesetz über sie leidet. Die romantische Dichtart ist die einzige, die mehr als Art und gleichsam die Dichtkunst selbst ist. Denn in einem gewissen Sinn ist oder soll alle Poesie romantisch sein.
Wow. Würden Sie mir widersprechen, wenn ich sage, dass das das umfassendste Poesiekonzept ist, das ich kenne? Ich kenne aber sicher nicht alle. Ja. Und ist Ihnen was aufgefallen, was fehlen könnte? Was Sie im Feld, in Ihrem persönlichen möglichen Feld von Poesie hineinbringen würden? Ist das Böse drinnen? Oder ist, wie ich das letztes Mal schon gesagt habe, die Schlegelsche Poesiekonzeption eine Kraft des Guten? Und womit es kein Zufall wäre, dass die schwarze Romantik ungefähr zu dem Zeitpunkt entstanden ist, als Schlegel sich doch irgendwo von dem, was wir jetzt hier behandeln, abgewandt hat. haben wir überhaupt schon einen Begriff von romantisch, von Schlegel? Wir haben den von Novalis über das Verfahren des Romantischen. Ja? Haben wir eine Definition? Ja, es gibt das spezifische Genre des mittelalterlichen Epos, das Poetische im Sinn des Wunderbaren, Zauberhaften. Es geht hier auf die romanhafte Poesie, wobei der Roman nicht als eine strenge Gattung der Epik verstanden wird, sondern da bleibt Wilhelm Meister ein Vorbild, als eine Form, in der sich alle anderen Gattungen ansiedeln können. Also die getrennten Arten der Poesie vereinigen sich, die Poesie und die Philosophie, die Rhetorik, die Genialität, im Grunde alles innerhalb eines Feldes, in dem nicht der Primitivismus liegt, ja, und in dem nicht der elaborierte Text liegt. Also die Abhandlung sozusagen ist nicht drinnen. Wo ist das Fragment mit der dass eine philosophische Rezension gleichzeitig auch eine Theorie der Rezension enthalten müsse. Gut, lassen wir das. Darf ich mal jetzt wieder haben, weil jetzt kommen wir zu dem berühmten Tendenzfragment. Dieses Fragment hat ihn eben in ungeheure Schwierigkeiten gebracht. Das ist auf Seite 99, die Nummer 7. Die Französische Revolution, Fichtes Wissenschaftslehre und Goethes Meister sind die größten Tendenzen des Zeitalters. Und dann erklärt er sich, wer an dieser Zusammenstellung Anstoß nimmt, wem keine Revolution wichtig scheinen kann, die nicht laut und materiell ist, der hat sich noch nicht auf den hohen Standpunkt der Geschichte der Menschheit erhoben. Selbst in unseren dürftigen Kulturgeschichten, die meistens einer mit fortlaufendem Kommentar begleiteten Variantensammlung, wozu der klassische Text verloren ging, gleichen, spielt manches kleine Buch, von dem die lärmende Menge zu seiner Zeit nicht viel Notiz nahm, eine größere Rolle als alles, was diese trieb. Das ist zunächst einmal das Fragment, das ihm eben diesen Jakobinismus-Vorwurf eingetragen hat. Also die Französische Revolution als eine der größten Tendenzen dieser Zeit. Und Schlegel hat sich rausgeredet, indem er dieses Fragment als ironisch gedeutet hat. Und das ist wirklich ein Punkt, wo man, wenn man die Fortführung und die eigentlich ironiefreie Fortführung nimmt, wo man nicht genau weiß, hat er da nicht mit Berufung auf Ironie, er hat nämlich gesagt, er wollte damit sagen, dass unser Zeitalter ein solches sei, in dem alles zur Tendenz verkommt, ja? Also dass ein Zeitalter, das nur imstande ist, Tendenzen hervorzubringen, das Interessante hervorzubringen, sind Begriffe, die haben ein bisschen ein Deckungsfeld, und hat sich damit verwehrt gegen diese Etikettierung. Für diese ästhetische Betrachtung ist 101,1. Das ist ein bisschen lang und das werde ich daher nicht vorlesen. Er findet hier wissenschaftliche Entdeckungen witzig. Das ist eine ästhetische Kategorie. Tatsächlich gibt es Wissenschaftshistoriker, die den Erfolg von Wissenschaft mit der Schönheit der Kurven, die empirische Wissenschaftler produzieren, in Zusammenhang setzen. Also wer in der PowerPoint-Präsentation so richtig die Kurve vom Wohlstand in unserer Welt und die so schöne Kurve vom Zunehmen des Hungers in Afrika oder sonst etwas produziert, der hat einfach gegenüber dem gewonnen, der Komplexitäten, die nicht in dieser ästhetisch perfekten Form sich durchsetzen. Also es steckt in diesem Fragment auch eine wissenssoziologische Bemerkung drinnen. Wissenssoziologie ist eine Disziplin des 20. Jahrhunderts. Fleck zum Beispiel hat gezeigt, wie die Überzeugung von kreativen Teams Wissenschaft eine Durchsetzungskraft gibt, die ungeheuer ist. Peter Lowenberg hat über Ähnliches gearbeitet bei der Durchsetzung von C.G. Jung und bei der Durchsetzung der Psychoanalyse. Es ist schade, dass Wittgenstein dieses Fragment offensichtlich nicht gekannt hat. Geschichte sei so 117,3. Eins, zwei, drei. Na, 117,3 ist der Voltaire. Okay, ein Argument, ein Fragment geht davon aus, dass Geschichte die werdende Philosophie sei. Ja? Das ist mir deswegen wesentlich, weil ja auch Karl Marx als Romantiker begonnen hat. Also weil in den Pariser Manuskripten verfassten Idee, dass man morgens kritisiert, ohne Kritiker zu sein, und nachmittags malt, ohne Maler zu sein, und mittags Fische fängt, ohne Fischer zu sein oder sonst etwas, weil da ja auch eine romantische Lebensvorstellung drinnen steht. Die Gedichte, die Karl Marx geschrieben hat, hat die jemand einmal zufällig gesehen, sind durch und durch romantische Natur und Liebespoesie. Ja? Also, und Marx ist eben auf diesen Punkt gekommen, dass die Geschichte sich in der Philosophie verwirklichen müsse und die Philosophie sich in der Geschichte verwirklichen müsse. Es ist ein relativ langer Weg. Der beginnt mit dieser These zu Feuerbach, nicht? Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt darauf an, sie zu vollenden, bis zu dieser Konzeption von einer durch und durch philosophischen Realität und von der Auflösung des Rätsels der Geschichte, beispielsweise durch den Akt des revolutionären Übergangs. Das heißt, es steckt ein kleiner Schuss von Schlegelschen Selbstverständnis, möglicherweise aber über Schelling, der hier nicht Thema ist, in Marx drinnen. So, da scheine ich die Ausgaben gewechselt zu haben. 128,1. In der wahren Prosa muss alles unterstrichen sein. Da steckt aber schon Wittgenstein drin. Ja? Also da steckt die Idee von einem sagbaren und einem unsagbaren Bereich, den man hervorheben muss. Ja? Aber die Prosa ist hier doch wohl der Poesie entgegengesetzt. Ja? Und sie wird auf den engen Bereich, den engen, aber wichtigen Bereich der Dinge, die wir unterstreichen. Ja? Also was Sie in Ihren Arbeiten fettdrucken oder unterstreichen, das ist das Zentrale, aber gleichzeitig ist das nur ein kleiner Teil von dem. Und das ist eben der Teil, der Ihnen wesentlich ist. Zur Philosophie 129,4 muss man geboren sein. Wie zur Poesie, zur Philologie muss man geboren sein, wie zur Poesie und zur Philosophie. Es gibt keinen Philologen ohne Philologie in der ursprünglichsten Bedeutung des Wortes, ohne grammatisches Interesse. Philologie ist ein logischer Akt, das Seitenstück der Philosophie. Ich möchte hier aufhören. Es ist mir deswegen wichtig, weil ich Sie ja darauf hingewiesen habe, dass Nietzsche von der Ausbildung her auch ein Philologe war. Ja? Und dass es hier eine Tendenz gibt, sozusagen eine von der Leidenschaft für die Grammatik eine sprachlich präformierte Welt anzunehmen. Das ist ein Gedanke, den hat Schlegel, soweit ich ihn kenne, nicht ausgeführt. Aber Ideen wie die Lacans, dass das Unbewusste einer Grammatik folgt, ja, als Konsequenz sozusagen aus den Freudschen Überlegungen, sind irgendwie mit dem Betriebssystem Schlegel kompatibel. Ja, und dann kommt was Interessantes. Wenn jedes unendliche Individuum Gott ist, so gibt es viele Götter als Ideale. Auch ist das Verhältnis des wahren Künstlers und des wahren Menschen zu seinen Idealen durchaus Religion. Und das habe ich Ihnen ja letztes Mal gesagt, dass das eine heretische Auffassung ist, ja? Sowohl für Protestanten wie auch für Katholiken. Und er fährt fort mit einer Häresie, wenn dieser innere Gottesdienst Ziel und Geschäft des ganzen Lebens ist, der ist Priester und so kann und soll es jeder werden. Ich mag dieses Fragment deswegen, weil es die Tür aufmacht, 130,1. Weil es die Tür aufmacht für diese moderne Patchwork-Religiosität, die wir haben. Ja? Also für dieses wirkliche gleichzeitig einer Yoga-Massenbewegung angehören und dort sein und dort. Ich bin mir ja nicht so sicher, ob Religion, aber nicht in etablierter Weise, nicht ein zunehmendes Phänomen, ist halt einfach in einer ganz einer anderen Definition, als sie zu Schlegels Zeiten war. Aber Schlegel setzt damit eigentlich eine Ketzerei, die ihn bei damaligen rigiden Christen unmöglich macht. Und das ist der Punkt, und da wird er sich dann später begründen müssen, warum er diese Kunstreligion sozusagen aufgegeben hat und zu dieser wahren Religion zurückgekehrt ist. 135,3 möchte ich Sie noch hinweisen, weil da beginnt die Absage an die Französische Revolution. Es ist schon bei 135.2 ein eigenartiger Vorwurf, nämlich ob der jetzige französische Nationalcharakter nicht eigentlich mit dem Kardinal Richelieu angefangen hat. Den Richelieu kennen Sie aus den Drei Musketieren. Ja? Keine Verfilmung der Drei Musketiere gelesen. Der ist beim Dumas kein guter und der war in Wirklichkeit eigentlich auch kein guter. Und Schlegel attestiert ihm eine seltsame und beinahe abgeschmackte Universalität. Ist das nicht eine bemerkenswert ambivalente Formulierung? Ja, Universalität, das war doch das große Wort. Und jetzt ist auf einmal dieser Kardinal, der ein Wissenschaftler war und der ein guter Finanzmann war und der ein Machtpolitiker war und ein cleverer Womanizer war, also der wirklich etwas Universales an sich hatte, dem wird auf einmal eine abgeschmackte Universalität attestiert. Und es wird gesagt, dass er an die merkwürdigsten französischen Phänomene nach ihm erinnert. Ja, entschuldigen Sie, wenn ich sage, die merkwürdigen Phänomene der deutschen Gesellschaft nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, dann habe ich auf eine etwas vertrackte Art mich doch schon distanziert von dem Nationalsozialismus. Und da beginnt dann jetzt die Absage. Die Französische Revolution, wir müssen ihn vorsichtig lesen, könne man als das größte und merkwürdigste Phänomen der Staatengeschichte betrachten, als unermessliche Überschwemmung in der politischen Welt oder als Urbild der Revolutionen, als die Revolution schlechthin. So hat das auch Marx gesehen. Ja, die Französische Revolution ist das Vorbild für alle Revolutionen und so freuen sich jetzt auch wieder gewisse Beobachter Lateinamerikas, weil Nordafrikas, weil die These bestätigt wird, Revolutionen entstehen dann, wenn die Beherrschten nicht mehr beherrscht werden wollen und wenn die Herrscher nicht mehr herrschen können. Aber Schlegel nennt das den gewöhnlichen Gesichtspunkt und schiebt uns hinüber, dass das der Mittelpunkt und der Gipfel des französischen Nationalcharakters, für den wir vorher den unangenehmen Richelieu gehört haben, wo alle Paradoxien desselben zusammengedrängt sind. Und dann wird geknallt. Die furchtbarste Groteske des Zeitalters, wo die tiefsinnigsten Vorurteile und die gewaltsamsten Ahndungen desselben in ein grauses Chaos gemischt zu einer ungeheuren Tragikomödie der Menschheit so bizarr als möglich verwebt sind. Zur Ausführung dieser historischen Ansichten findet man nur noch einzelne Züge. Also, was sind die tiefsinnigsten Vorurteile? Was meint da? Französische Revolution ist aus einer Hungerrevolte entstanden. Ja? Die Bauern waren ausgepresst von ihren Verpächtern, haben nichts mehr geliefert. Es hat kaum mehr Nahrungsmittel gegeben. Eine ungeheure Inflation ist entstanden. Und in diesem Kontext sozusagen hat es eine neue Klasse gegeben, nämlich das Bürgertum, das mehr oder minder gesagt hat, wenn endlich diese staatlichen Bewirtschaftsformen aufhören, das heißt, wenn der König weg muss, wenn wir mitreden können, dann klappt die Lebensmittellieferung. Ja, also die Bäcker haben gesagt, wenn wir nicht ständig 35 Zölle zahlen müssen und dann nur dorthin liefern dürfen und nur dorthin, dann würde das Land überhaupt nicht hungern. Mehl ist genügend da und Arbeitskräfte sind auch genügend da. Und daraus hat sich eine Koalition ergeben mit dem Bauerntum, wo genauso man unter der Einschränkung gelitten hat. Warum müssen wir an die parasitären Grundherren, die da nur auf ihren Schlössern sitzen, etwas abliefern? Und das hat sich verdichtet in Parolen wie Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, die etwas durchaus handelsmäßig, warenmäßiges, darüber haben wir schon gesprochen. Und hier wird das auf einmal hinübergeschoben auf tiefsinnigsten Vorurteile. Das ist einfach, ich weiß nicht, ob dieses Fragment gerecht ist. Ja? Wenn es weitergeht, die gewaltsamsten Ahndungen desselben. Okay, also wir haben den Terror erlebt des Jahres 1793. Wir haben erlebt, wie die Radikalen kurzzeitig die Gemäßigten, die ein vernünftigeres Konzept möglicherweise gehabt haben, ausgerottet haben. Wir haben die üblichen Pathologien einer Revolution erlebt, Osama bin Robespierre und ähnliche Fanatiker. Das heißt, diese Formulierung würde ich ihn durchgehen lassen. Desselben in ein großes Chaos gemischt. So, und da ist jetzt ein eigenartiger Punkt und da ist jetzt eine tiefere Frage als die bloße Frage, ist einer ein Renegat der Revolution oder nicht? Können wir eine progressive Universalpoesie bejahen, wenn wir den Begriff Chaos negativ konnotieren? Ja? Das ist eine ernsthafte Frage. Also das ist im Grunde die Frage, die John Updike in seinen Romanen stellt. Ja, wir haben die Pille und wir haben die sexuelle Freiheit und jetzt haben wir den leeren Swimmingpool als Symbol für die zerbrochene Ehe, weil die beiden Partner sind eben in verschiedene Richtungen gegangen, weil sie konnten damit nicht leben. Ne? Also es ist die Frage, ist die progressive Universalpoesie, muss die nicht auch das Chaos aushalten? Kann man es einer Revolution vorwerfen, dass sie chaotisch ist? Da scheint mir einfach, ich bin gespannt, ob Sie widersprechen werden, da scheint mir einfach ein Spruch in der Ideenwelt des Schlegels zu sein. Ja? Also da scheint mir eine Tendenz zu einer nicht ausgesprochenen Idealisierung zu sein. Ja, da möchte ich aufhören. Sie haben sich gemerkt, weil das ja so eine Lehrveranstaltung mit begleitender Lektüre ist. Nicht? Also ich habe diesen 79.2, den hermeneutischen Text zur Antihermeneutik näher behandelt, 85.2 das mit dem Dialog einer Kette von Fragmenten, 85.5 mit dem Historiker als rückwärtsgewandten Poeten und dann eben dieses Fragment aller Fragmente, das 116er auf Seite 90.2. Das sind, denke ich, die wichtigsten Fragmente. Das mit der Absage an die französische Revolution ist natürlich auch wichtig. Ja, gibt es Fragen, Kommentare, Anmerkungen? Ja.
Ja.
Das Chaotische, oder?
Das Chaotische.
Ja gut, aber das Chaos der französischen Revolution hat eh nicht lang gedauert.
Sie haben dann gefragt, ob das so romantisch ist, wie man sagt, ja. Und ich weiß, in dem Sinne kommt eine Figur auf, die war eine Berührung. das Hässliche. Ja. Das wäre vielleicht so eine, ja,
ich meine, wir wissen, wir haben das ja von der DDR-Germanistik in unzähligen Bänden, die man fast unausweichlich liest, wenn man zur Romantik liest, weil die ja dort den Feind. Nicht? Haben wir ja gerade dieses Fragment als den zentralen Text, wenn es ernst wird, dann laufen die Romantiker davon. Die Romantiker sind die nur reden. Ja? Und deswegen habe ich es zur Debatte gestellt. Ja?
Ich habe gestern, ich glaube in Tunesien war das, werden Sie immer so Revolutionsberichte geworden, ja, hat einer gesagt, wir seien mitten in einer Revolution und es würde das Volk alles selbst organisieren und es würde alles wunderbar funktionieren und man müsse jetzt daran arbeiten, um zur Normalität zu kommen. Das finde ich geht genau dort hinein, wo der Spiegel jetzt seinen Sprung in diese Richtung macht, weil was soll die Normalität werden, wenn alles funktioniert? Ja. In dem Sinn. Wo ist die Normalität?
Ja.
Wo ist das, was organisiert werden muss, wenn die Leute was zu essen haben, wenn sie der öffentliche Verkehr funktioniert? Welche Normalität wieder?
Ja, und vor allem an Schlegel gewarnt, wo ist das Poetische? Man darf ja nicht vergessen, dass diese französische Revolution auch eine starke ästhetische Komponente hatte, ja, sichtbar in der Revolutionsmalerei von Jean-Louis David, sichtbar in der französischen Revolutionsarchitektur von Rambouillet, wo man sich, das ist wichtig, googeln Sie bitte einmal französische Revolutionsarchitektur, die meisten Sachen sind Entwurf geblieben, ja, aber die haben die Postmoderne vorweggenommen. Also die haben sich getraut, Sachen zu bauen, die damals nicht gebaut wurden. Kugelförmige Gebäude oder Kegelgebäude. Das Einzige, was da ist, sind ein paar Grabmonumente, ich glaube eben von diesem Rambouillet. Und die Französische Revolution war eben auch eine Periode der sexuellen Befreiung und war eine Periode, wo sich ja der Feminismus das erste Mal qualifiziert artikuliert hat in den Schriften der Olympe de Gouges, die dann allerdings guillotiniert wurde. Und wir kennen ja alle diese wunderbaren kolorierten Stiche mit diesen Männern in den grünen Fräcken und den Frauen in den klassizistischen Gewändern, ja? Also eine Befreiung sozusagen für die damaligen Verhältnisse von den textilen Zwängen, von den Perücken des Ancien Regimes, eine Befreiung, beiläufig gesagt, der weiblichen Brust, Dekolletés sieht man, wie sie normalerweise nur auf den großen Staatsbildern da waren, als ein Alltagsphänomen. Also da ist einfach einiges, was auch ästhetisch bemerkenswert ist und worüber wir bei Schlegel jetzt nichts mehr finden. Also eine Form der Normalität, ja, die dann unter dem Direktorium korrumpiert wurde. Ja, also das Direktorium, wenn man schon in historischen Analogien denkt, das ist die General-Qassem-Revolution im Irak 1961, also der Vorläufer von Saddam Hussein, ja, wo sich dann eine Partie alles unter dem Nagel reißt. Und dann kommt eben das Militär, nämlich der General Napoleon. Also wie der General Nasser, nicht? Also diese, das ist Revolutionen sozusagen eingeschrieben, nicht? Die neue Gruppierung stürzt die alte Parasitäre, korrumpiert sich selbst in erstaunlich kurzer Zeit und dann kommt das Militär. Ja. Gut, dann wünsche ich Ihnen eine schöne Woche. Wir reden das nächste Mal über Ironie. Wenn jemand zufällig den armen Avanesian findet, das ist eben das beste Buch zur Ironie, das zur Zeit gibt. Heißt Phänomenologie des ironischen Geistes. Bis nächstes Mal.